Wenn man diese Verse hört und vorher mal in eine Zeitung geguckt hat oder die aufploppenden Nachrichten im Internet gesehen hat, dann schaudert einen. Die Streitwagen und den Kriegsbogen abschaffen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir sagen, ja, wir glauben das. Wir halten nicht sinnlos sozusagen einfach unsere Realität oder unsere Wunschträume dagegen, sondern wir glauben, was momentan sich gerade gar nicht zu erfüllen scheint. Das ist auch eine Haltung des Glaubens, keine ausschließliche. Aber manchmal muss man auch ein bisschen Trotz und ein bisschen, ich halte daran fest und ich tue etwas gegen den Augenschein sagen. Gott ist Liebe, ist das Thema für die nächsten 4 Sonntage. Das ist zunächst einmal ein biblisches Zitat aus dem Johannesbrief. Und es ist für die einen die denkbar kürzeste und beste Zusammenfassung über das, was der christliche Glaube eigentlich sagen will. Und andere haben mit dieser kurzen Formel schon so ihre Probleme. Weil sie sagen, na ja, das stimmt schon, Gott ist Liebe, aber er ist ja auch manchmal Zorn und er ist streng. Und er setzt Gerechtigkeit durch und er ist übermächtig. Und er ist ein König, ein Herrscher der Herrscher. Und das ist auch wahr. Aber die wichtigste und entscheidendste Regung Gottes ist seine Liebe zu dieser Schöpfung und zu seinen Geschöpfen und besonders und am erstaunlichsten zur Spezies Mensch. Wieso Gott gerade uns lieben kann, die wir uns so in seiner Schöpfung aufführen, weiß ich auch nicht, aber er tut es. Und es ist sozusagen überlebenswichtig für uns, dass er es tut, nicht nur, weil er die Schöpfung mit uns erhält, sondern weil wir nur dieses Gesicht Gottes und diese Seite Gottes überhaupt überleben können. Für diese Wesen, die wir sind, setzt Gott sich ein und er riskiert dafür das Äußerste. Unser Dasein drängt ihn, Liebe in Aktion zu bringen. Also nicht nur sozusagen ein Gefühl zu speichern, sondern wirklich es einzusetzen für uns. Ich weiß nicht, guckt ihr manchmal Fußball? Oder habt ihr früher selber gespielt? Da gibt es 2 Sorten Trainer, die werden ja auch gerne immer so am Rand mal eingeblendet in den Fernsehübertragungen. Die eine Sorte sind die, die sehr verkopft und sehr analytisch rangehen und hinterher im Spiel genau erklären können, warum das zu einem Tor geführt hat und warum das, obwohl es so aussah, nicht zu einem Tor geführt hat und warum die Mannschaft nicht gewonnen hat, obwohl sie doch die bessere war und ihr wisst, wovon ich spreche. Und die haben förmlich super Taktiken und machen das und sitzen da ganz cool, scheinbar cool und analysieren, was ihre Spieler da so leisten. Und dann gibt es die andere Sorte, das sind oft Leute, die selber, vielleicht gar nicht mal so grandios, aber offenbar lange und begeistert Fußball gespielt haben und nun aus Altersgründen Trainer geworden sind. Und wenn ihr die beobachtet, dann seht ihr dauernd, dass denen die Füße zucken und dass sie am liebsten aufs Feld gern würden und schon längst den Ball innerlich versenkt haben, die ihre Gurkentruppe da einfach nicht in den Kasten kriegt. Und die werden nervös und kribbelig und gestikulieren und schreien und sind voller Leidenschaft mit ihrer Mannschaft auf dem Feld unterwegs. Ungefähr so und noch viel, viel mehr müsst ihr euch vorstellen, dass Gott sich einmischen will. Gott kann das ganz schlecht und eigentlich gar nicht aushalten, wenn Menschen in ihr Unglück rennen, wenn Menschen falsche Entscheidungen fällen, wenn Menschen verpassen und verfehlen, was gut für sie wäre. Denn Gott will unser Heil, er will das Gute, er liebt uns von Herzen mit jeder Faser. Und wenn man dann sieht, dass Menschen aus begrenztem Verstand, aus Dummheit, aus vertrotzigem Herzen, aus was auch immer, aus Furcht, in die Falle laufen, ins Falsche laufen, dann kann ich mir vorstellen, wie Gott da steht, sozusagen am Spielfeldrand und trippelt und sagt, warum macht er denn das und warum tut sie denn nicht dieses? Er will sich einmischen. Er sieht uns als Menschen, er sieht, wie wir es vielleicht versuchen und dennoch in die falsche Richtung rennen. Und er kämpft mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dafür, dass die Katastrophe sich nicht ereignet, sondern dass wir gerettet werden, dass wir ein Leben haben, das gelingt, dass dieser Welt ein gutes Ende und Anfang nimmt. Das ist früher in der Philosophiegeschichte nicht so gesehen worden. So vor rund 200, 250 Jahren gab es in England und Frankreich vor allem den sogenannten Deismus. Der Deismus hatte die Meinung, Gott hat die Welt geschaffen und das hat er auch wirklich gut gemacht. Alles greift logisch ineinander und jetzt hat Gott sozusagen gesagt, jetzt läuft diese Welt, bis sie vielleicht eines Tages aufhört zu sein. Ich habe alles gemacht als Schöpfer. Ich greife nicht ein. Sozusagen, als wenn die Geschichte und die Entwicklung der Welt wie am Schnürchen, wie ein Uhrwerk einmal aufgezogen abläuft und Gott sich gar nicht für die Einzelheiten interessiert, weil er ja sowieso schon alles vorher weiß. Und da möchte ich dagegen halten, nein. Nein, Gott nimmt Anteil an seinen Werken, an seiner Schöpfung. Gott mischt sich ein. Er kann und will sich nicht raushalten aus unserem Schicksal. Manchmal denkt man das. Wenn man manchmal bestimmte Entwicklungen in der Welt sieht, und das war früher übrigens auch schon so, dann denkt man, kratzt Gott das gar nicht? Der müsste doch jetzt was machen in Israel. Der müsste doch in der Ukraine sein. Der müsste doch dies und das und jenes machen. Dann möchten wir Gott so ein bisschen als den Ausputzer bestellen und sagen, mach mal irgendwas, wir kriegen es nicht hin. Das haben übrigens die Menschen im Alten Testament, die Propheten, manchmal auch so benutzt. Die haben Gott so erklärt und haben gesagt, ihr braucht euch gar nicht zu beschweren. Ihr seid voller Sünde und Gott hat die Nase voll von euch. Der guckt hier nicht mehr hin. Dem ist es egal, der guckt jetzt weg von euch. Das habt ihr jetzt davon. Und wenn dann doch etwas geschah, was wunderbar war, was etwas wieder heil und gut wurde, dann haben sie sich das so erklärt, jetzt hat Gott wieder Lust auf euch, jetzt ist er wieder da für euch, jetzt macht er es wieder da mit seinem Erbarmen. Aber ich glaube, dass es anders ist. Ich glaube nicht, dass Gott mal Lust auf uns hat und mal nicht, sondern dass er immer Anteil nimmt und dass er immer voller Sorge ist und sich einen Kopf macht und Gedanken macht, wie er etwas ändern kann. Ich glaube auch nicht, dass das alles nur wie auf einem Schnürchen läuft, nur weil Gott alles weiß, sondern dass er hundertfältige Möglichkeiten hat, unser Schicksal zum Guten zu wenden. Wir sind nicht verdammt dazu, es falsch zu machen. Er erbarmt sich so gerne. Und immer wieder durchbricht er die Haltung und sozusagen durchbricht er auch die Grenze zwischen Gott und Mensch und sagt, sozusagen übertragen im Sinne, das ist jetzt nicht so wichtig. Meine Göttlichkeit ist jetzt nicht so wichtig wie das Ergehen dieses Menschen oder dieses Landes oder dieser Gesellschaft oder diesem Teil der Welt oder vielleicht auch den Geschöpfen, das wissen wir ja nicht so ganz genau. Gottes Mitleid ist ihm viel wichtiger als seine Prinzipien. Und diese Einmischung gipfelt in dem Kommen seines Sohnes. Gott schickt ihn als seinen Bevollmächtigten. Und durch Jesus nimmt Gott Stellung zum Lauf der Welt. Das ist seine Willensäußerung, das ist seine Meinung dazu, wie das gerade ist bei uns auf der Welt. Er macht klar, es ist nicht egal, wie es euch ergeht und wie es in der Welt läuft. Und es ist mir überhaupt nicht recht, dass die Armen leiden und dass die Schwachen unterliegen und dass die Ausgelieferten an die Macht ständig Ungerechtigkeit erfahren. Es ist mir überhaupt nicht recht und ich mische mich ein und sende euch einen König des Friedens, einen Gerechten, einen Helfer. Gott benutzt nicht Kriege als Strafe. Das machen wir schon selber. Und er schändet nicht diesen Planeten mit einer Wirtschaft, die ihn kaputt macht. Das machen wir schon selber. Und Gott sendet dennoch immer wieder diesen König des Friedens. Der ist einmal gekommen, aber das Angebot steht. Der zieht es nicht zurück. Aber er sendet eben das, was Mani vorhin vorgelesen hat, einen König des Friedens. Einen Helfer und einen Gerechten. Habt ihr jemals versucht, auf einem Esel zu reiten? Macht man ja manchmal so in Ferien, ne? Wir haben das, mein Mann weiß, 800 per Donkey. Es gab so eine auf unserer Ferieninsel damals einen Eselsverleih. Und wir mussten natürlich mit. Ich sag euch, es gibt Erfahrungen, die kann man sich sparen. Und dann liefen ja manchmal so junge Esel noch mit, aber selbst auf den alten Eseln. Habt ihr mal versucht, würdig auf einem Esel zu reiten? Das klappt nicht, Leute, das wird nie was. Am schlimmsten ist es, wenn die dann auch nur anfangen zu trippeln, dann wird der ganze Körper durchgeschüttelt. Hier ist schon in dieser Zeichenhandlung Jesu und in diesem Bild, worauf er sich ja auch das Alte Testament auch bezieht, ist schon klar, ich bin nicht ein König wie die, die euch sonst beeindrucken sollen. Vielleicht habt ihr das Bild von Kleopatra, von diesem Film, wo sie mit diesem in den Film reinfährt, mit diesem Riesengeschoss da. Das ist einer Königin entsprechend, was die Zeitgenossen gedacht haben. Und je doller das war, desto mehr haben sie sich unterworfen, einfach aus Angst. Dieser König muss nicht auf seiner Hoheit bestehen durch das Transportgerät, durch angstmachende Aktionen, dadurch, dass er Leute einschüchtert und sonst was. Denn er hat eine ganz andere Mission. Er ist ein König, der Gerechtigkeit bringen will, der auf der Seite der Menschen ist, für die er da sein will, für die er eingesetzt ist. Ein König des Friedens. Allerdings, Gott schickt auch nicht Hulk oder Rambo oder Superman. Das wünschen wir uns immer. Wir wünschen uns einen netten König für uns, ein bisschen smart, und irgendwie nett und lieb und einen richtigen Hau drauf für die anderen, für die Blöden. Das ist aber nicht Gottes Rechnung, so macht er es nicht. Gott ist anders und er macht es anders. Er wird nicht das alte Unrecht mit neuer Gewalt bekämpfen. 1972, das ist schon lange her, und das kann man auch daran erkennen, dass damals ein theologisches Buch erschien, was eine echte Welle in den Nachrichten schlug. Heute unvorstellbar, es wird geschrieben und kein Mensch scheint es noch zu lesen, geschweige denn sich darüber aufzuregen. 1972 schrieb Jürgen Moltmann, ein deutscher Theologe, das Buch »Der gekreuzigte Gott«. Und das gab eine Welle. Und in diesem Buch spricht er von dem heruntergekommenen Gott. Und das hat er bewusst benutzt in seinem doppelten Wortsinn. Gott macht sich als Jesus Christus von seiner heiligen Stätte, von dem Hort seiner Heiligkeit auf zu uns und mischt sich in unser Leben, in unsere Welt ein. Er bleibt darin Gott. Und bleibt dennoch nicht unberührt. In seinem höchsten göttlichen Engagement wird er massiv beschädigt, bis er an seiner eigenen Liebe stirbt. Christen konnten das lange nicht akzeptieren. Jetzt ist ja demnächst wieder so, kann man ja ZDF und sonst was gucken, Adventssingen so, ne, aus der Wieskirche oder sonst so schönen alten, großen, barocken Kirchen. Tolle Aufnahmen, klingt schön. Und wenn die denn manchmal so eine Kamerafahrt durch die Kirchen machen, dann seht ihr Gold über Gold, dolles Gebäude. Und selbst ein Jesuskind wurde noch vergoldet und mit einem Strahlenschein umgeben. Und man hat, wenn man sich überlegt, wie die Einkommen der Menschen damals war, was die investiert haben in solche Kirchenbauten. Weil sie wollten ihren Glauben damit ausdrücken, dass sie Jesus schmücken, dass sie ihn verschönern, dass sie ihn wunderbar machen. Die Idee Gottes war das nicht. Gott hatte eine ganz andere Auffassung von der Mission Jesu. Er hat Jesus in Erbärmlichkeit anfangen lassen und das hat sich eigentlich sein ganzes Leben nicht geändert. Aber diese Erbärmlichkeit hat nie die Hoheit Jesu in Frage gestellt. Vielmehr nahm er gerade darin Stellung, dass er die Zustände der Welt mit seiner Heiligkeit zusammenknallen ließ. Diese Hoheit, diese Souveränität, diese unglaubliche Liebe Gottes, die sich in Jesus zeigt, ereignet sich gerade da und unübersehbar, wo es einfach schrecklich ist auf der Welt. Bei 10 Aussätzigen, in einer Höhle für Tiere als Geburtsstation. Am Kreuz zwischen all den Verbrechern. Dieser Zusammenknall von seiner Hoheit und grundsätzlichen Güte und unserem Elend und Schrecken der Welt, das ist der höchste Ausdruck der hingebungsvollen Liebe Jesu an diesem Menschen. Gott nimmt Anteil am Elend der Welt. Er macht nicht sozusagen Ferien auf der Welt und ist dann in irgendeinem netten Gebäude und irgendeinem netten Resort und guckt nicht so genau, was da sonst so ist. Sondern er sucht förmlich die Stellen, wo es am nötigsten ist und wo sonst keiner hingeht. Und da geht er hin. Und weil er da kommt, weil er an allen Orten der Welt anrufbar ist, und weil man sich immer auf ihn persönlich beziehen kann, darum bringt Jesus Christus bis heute Hoffnung an den Städten des Grauens. Er mischt sich ein. Und was geschieht? Man spricht mitten im Krieg von Frieden. Er mischt sich ein. Und die Frage nach Wahrheit in den Konflikten der Welt wird unüberhörbar. Er mischt sich ein und macht die Liebe Gottes für viele glaubbar. Für die Juden, die damals diese uralten Texte von Zacharja und sonst wem hörten, war vor allen Dingen immer eins erstaunlich. Die hatten immer den Eindruck, wir sind ja nur so wenige. Überall kommt das in dem Alten Testament. Wir sind ein kleines Volk, wir sind ein dürftiges Volk. Wir wissen, wir sind so wenige Gott. Und wenn sie dann in diesen Prophezeiungen hörten, plötzlich werden hier Völkerschaften ankommen. Es werden Menschen aus allen Nationen kommen und die werden euch fragen, was ist denn eigentlich mit diesem Gott? Das ist das Zeichen, dass Gott eben nicht als Hulk und Rambo hier kommt und mal kurzfristig für Ordnung sorgt, sondern er löst eine Bewegung der Liebe, der Zuneigung, der Hoffnung, des Friedens aus, indem er Menschen gewinnt. Und indem er Menschen gewinnt, die sagen, das Wichtigste in meinem Leben, dass die Sache mit Gott und Jesus Christus irgendwie stimmig ist. Das macht mir Hoffnung. Ich will an diesem Satz festhalten, Gott ist Liebe. Und den brauche ich, diese Formel brauche ich, damit ich durch meinen Alltag komme, damit ich mein Leben leben kann und damit ich dahin gehen kann, wo Jesus Christus auch wäre. In die Hospize, in die nervige Kindertagesstätte, zu der Nachbarin, die sich im ganzen Block schon unbeliebt macht, in die Gefängnisse, wo das schon so schwierig ist, überhaupt reinzukommen. Da, wo Jesus auch wäre. weil er sich einmischt durch Menschen, die auf ihn setzen und die an diesem Satz festhalten: Gott ist Liebe. Amen.